Okay, herzlich willkommen zum ersten Podcast hier aus der, ich würde fast sagen, aus dem Corona-Schulentzug. Bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich so ein paar Sachen klären. Und zwar ist das auch für mich alles relativ neu. Das heißt, ich nehme das hier jetzt mit einem Programm auf, mit dem ich mich jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt habe, aber zumindest schon mal so einen Test-Podcast ausprobiert habe. Und ich hoffe, dass die Tonqualität stimmt. Ich hoffe, dass ihr alle erstmal zu Hause auf diesen Link gefunden habt. Und rein theoretisch würde ich das gerne die nächsten 2 Wochen immer mal wieder machen, über bestimmte Themen kurz zu reden und insbesondere auch begleiten zu verschiedenen Folien, die ich ab und zu mal wieder hochstellen werde. Besonders eben in den nächsten 2 Wochen hätten wir ja rein theoretisch noch 5 Stunden Vorbereitung fürs Abitur. Die fallen ja nun leider weg. Ich würde aber versuchen, zumindest zu jeder Stunde einen Podcast hochzuladen und auch Material, Folien, Aufgaben bereitzustellen. Die Sache ist nur die, diese Vorbereitungszeit dient ja nicht dazu, dass ich nochmal die ganzen Themen schnellstmöglich abhandle und nochmal alles im Schnelldurchlauf mit euch durchgehe, sondern sind ja dafür da, um Fragen zu klären. Deshalb würde ich euch auch darum bitten, dass wenn ihr jetzt schon vorarbeitet, wovon ich ausgehe, wir schreiben ja immerhin, wenn sich jetzt nichts ändert, direkt nach den Osterferien in Biologie das Abitur. Wenn ihr euch jetzt also vorbereitet, dann hoffe ich, dass es eventuell nicht zu viele Fragen gibt und wenn es Fragen gibt, dass ihr die dann auch stellt, dass ihr mit konkreten Anregungen in den Kommentaren oder mir per Nachricht, vielleicht ist es per Nachricht über die E-Mail am besten kurzes Feedback bekommt. Ich werde die dann sammeln und jede ein, zwei Tage zusammenfassen. Vielleicht gibt es auch eine Zeit, wo gar keine Fragen kommen. Vielleicht kommen auch kaum Fragen. Das ist jetzt auch so ein bisschen euch überlassen. Ich sehe mich jetzt in der nächsten Zeit, genauso wie alle anderen Kollegen auch, nicht in der Schuld, irgendwie tausende Aufgaben hochzuladen und von euch zu fordern, dass ihr diese bearbeitet, sondern ich sehe mich jetzt eher so als Unterstützer im Lernen. Und ich weiß auch, dass es da draußen ganz, ganz viele Tutorials, Videos, YouTube-Kanäle, Foren gibt, wo man ganz viel Informationen auch herbekommen kann. Sehr viele davon sind auch richtig, sehr viele davon sind auch sehr detailliert. Aber vielleicht gibt es ja konkrete Fragen, die einfach besser sind, wenn man die direkt stellt. Wir haben ja auch mit verschiedenen Materialien gearbeitet, wo ich jetzt auch noch einen Einblick habe, wo eventuell andere Leute aus dem Kurs einen Einblick haben. Und wenn man dazu konkret Fragen stellt, dann kann man die auch viel spezifischer beantworten. Was ich vorhabe in den nächsten 2, 3 Wochen ist genau das, eben als Ansprechpartner da zu sein. Und natürlich auch ein paar Aufgaben mal hochzuladen. Ihr habt jetzt am heutigen Donnerstag, ich nehme das jetzt am Donnerstagabend um 18 Uhr auf, dem 19. März. Ihr habt jetzt am Donnerstag also von mir schon ein paar Aufgaben bekommen, ein paar Folien zur Stammbaumerstellung. Das war unser letztes Thema. Da möchte ich jetzt auch direkt einleiten. Und wir haben uns in der Stunde davor ja mit der Erstellung auf Grundlage von morphologischen Merkmalen beschäftigt. Wer den Podcast jetzt zur Wiederholung oder zur Erarbeitung dieser Folien und dieser Aufgaben, die ich am Donnerstag hochgestellt habe oder also heute früh hochgestellt habe, sich anhört, der kann jetzt schon mal die erste Folie aufmachen mit der Überschrift Stammbaumerstellung. Ihr seht dort einen relativ umfangreichen Stammbaum der Vertebraten, also der Wirbeltiere. Unten als ursprüngliches Merkmal haben wir hier also die Wirbelsäule. Das ist immer noch morphologisch. Wir wollen heute uns auch ein bisschen was zum Genetischen anschauen. Aber meines Erachtens und auch meiner Erfahrung nach kommt diese Stammbaumanalyse nur sehr, sehr selten im Abitur. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das die Jahre vor 2015 der Fall war. Seit 2015 habe ich einen ungefähren Einblick aus den letztjährigen Abiturs gewonnen und meines Erachtens kam diese Stammbaumaufstellung nicht ein einziges Mal in der Zeit. Nichtsdestotrotz steht es in den Erwartungen für das diesjährige Abitur und deshalb müssen wir es behandeln. Deshalb wäre es mir auch wichtig, wenn sich das jeder, der Abitur schreibt, zumindest einmal durchliest oder meinetwegen beim Abwaschen oder Saubermachen diesen Podcast kurz hört. Also wir sind jetzt auf der ersten Folie, Stammbaumerstellung, und wir sehen den Stammbaum der sogenannten Vertebraten, also der Wirbeltiere. Wir haben in der letzten Stunde behandelt, dass diese Wirbelsäule, wenn die jetzt wirklich sehr, sehr am Anfang steht und alle Arten bzw. Gattungen, Familien, die hier aufgeführt sind, beinhaltet, dass das ein ursprüngliches Merkmal ist, also ein Merkmal, das von vornherein gegeben ist. Im Nachhinein sehen wir immer abgeleitete Merkmale in Bezug auf dieses Ursprüngliche. Wenn ich mir jetzt also Wirbeltiere anschaue, ist die Wirbelsäule ein ursprüngliches Merkmal. Der Kiefer, die paarigen Extremitäten, die knöchernen Flossenstrahlen, Nasenraum, was auch immer danach kommt, sind abgeleitete Merkmale. Das heißt, die sind in der ursprünglichen Form nicht vorhanden gewesen. Die haben sich evolutionär entwickelt und jetzt geht man davon aus, dass alle Tiere, die paarige Extremitäten zeigen und auch eine Wirbelsäule haben, nach diesen ursprünglichen Tieren sich entwickelt haben, die eben nur die Wirbelsäule zeigen. So haben wir zum einen diese Aufspaltung in Kieferlose, als auch in Klassen der Tiere mit Kiefern beziehungsweise paarigen Extremitäten. Das heißt also, der Kiefer und die paarigen Extremitäten ist abgeleitet. Die Wirbelsäule, die war schon ursprünglich vorhanden. Und das ist recht interessant, weil wenn man jetzt nämlich weitergeht, dann findet man heraus, dass rein theoretisch könnte man jetzt auch sagen, dass der Kiefer jetzt im Vergleich, ich muss mal hier kurz mein iPad neu verkabeln, sonst geht mir hier gleich der Saft aus, also dass der Kiefer jetzt im Vergleich zur Wirbelsäule abgeleitet ist, ganz logisch. Der kam danach. Wenn man sich jetzt aber alle Tiere mit paarigen Extremitäten und Kiefer anschaut, das heißt, wir denken uns die Wirbelsäule und die Kieferlosen jetzt mal weg, dann hätten wir jetzt den Kiefer und die paarigen Extremitäten für alles, was danach kommt, also für Haie, Rochen, für Knochenfische, Quastenflosse, Amphibien und so weiter, wäre das auf einmal das ursprüngliche Merkmal. Hier haben wir also keine Ableitung mehr, sondern jetzt haben wir hier auf einmal das ursprüngliche Merkmal des Kiefers. Und das muss man beachten. Und das erleichtert einen aber auch, diese Herangehensweise, diesen Stammbaum aufzustellen. Weil im Endeffekt schaut man sich einfach nur Überschneidungen an. Man schaut sich also an, wo haben die meisten Arten, Gattungen, Klassen, wie auch immer, wo haben diese Lebewesen die meisten Überschneidungen? Und alle haben hier eine Wirbelsäule und alle, die danach kommen, haben Kiefer, paarige Extremitäten. Und dieses Merkmal, was immer am meisten vorhanden ist, ist eben das ursprüngliche Merkmal und die anderen sind eben abgeleitet. Das heißt, man könnte jetzt sagen, Säugetiere, Milchdrüsen ist ein klar abgeleitetes Merkmal. Wenn wir jetzt aber uns Tiere anschauen, die zum Beispiel in den Säugetieren drin sind, auch Milchdrüsen haben. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal die Plazentatiere. Dann wäre die Plazenta an der Stelle ein abgeleitetes Merkmal und die Milchdrüsen ursprünglich für die Säugetiere. Wir nehmen also immer den Bezug. Das hatten wir in der letzten Stunde, das sollte jeder verstanden haben. Wenn ihr jetzt eine Folie weiterklickt, dann seht ihr hier Vorkenntnisse und das war mir einfach nochmal wichtig, dass ich das reinschreibe. Wenn wir uns jetzt mit den molekularen Markern beschäftigen, dann schaut euch bitte nochmal dieses Arbeitsblatt des Kladogramms an, da ist so ein Schnabeltier drauf. Und da haben wir einmal durchgespielt, was überhaupt ursprüngliche und abgeleitete Merkmale sind, wie ein Kladogramm erstellt wird. Zusätzlich solltest du jetzt auch dieses Textblatt der Evolution, Evolution als historisches Ereignis, irgendwie vor dir haben. Digital oder hand- oder ausgedruckt, ist mir an der Stelle egal. Weil damit müssen wir gleich noch arbeiten. Jetzt hatten wir diese morphologischen Merkmale auf Grundlage von verschiedener, klarer Morphologien, natürlich logischerweise, geordnet. Jetzt kann man das aber auch etwas spezifischer machen. Wir kommen jetzt schon in Richtung der Genetik. Wir hatten uns auch die Hybridisierung angeschaut und die Hybridisierungstemperatur. In dem Arbeitsblatt, wir sind jetzt also Folie 3, in dem Arbeitsblatt, was ich euch ausgedruckt habe und weitergegeben habe, seht ihr die verschiedenen Hybridisierungstemperaturen von verschiedenen Vogelarten. Diese Übung, die wir dort gemacht haben, die ging jetzt davon aus, dass wir sagen, wir schauen uns diese Überschneidung von Hybridisierungstemperaturen an, wenn wir DNA aufteilen und dann wieder zusammenbringen. Dann müssen ja die einzelnen Basen Wasserstoffbrückenbindungen untereinander bilden. Und umso ähnlicher die DNA ist, dieser zwei unterschiedlichen Lebewesen, die wir miteinander vergleichen wollen, umso mehr Wasserstoffbrückenbindungen bilden sich, weil die komplementären Basenpaare gleich oder ähnlich sind. Das heißt, zu jedem A gehört ein T und zu jedem G gehört ein C und auch andersrum. Und hier konnte man ganz gut feststellen, ist die Hybridisierungstemperatur, nachdem wir die beiden zusammengebracht haben, abgekühlt haben lassen, sehr hoch, ist die Verbindung sehr stark, weil wir sehr viele Wasserstoffbrückenbindungen haben. Gibt es teilweise hunderte Stellen, wo nicht eine Überschneidung vorhanden ist? Haben wir keine Wasserstoffbrückenbindung, die wir auftrennen müssen mit Temperatur? Die Verbindungen lassen sich also sehr leicht lösen und die Hybridisierungstemperatur ist nicht sehr hoch. Das heißt also, die Tiere sind nicht sehr nah miteinander verwandt. Das haben wir in der letzten Stunde gemacht. Wer das nicht mitbekommen hat, der schaut sich bitte nochmal das Blatt an und liest sich das nochmal kurz durch. Findet da auch ganz gute Erklärungen im Internet. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal eine andere Methode an. Wir sind jetzt bei Folie 4. Und die andere Methode, die hat eine ähnliche Herangehensweise, wie wir es schon auf Folie 3 eben kennengelernt hatten. Aber auch, wird ein bisschen mathematisch, davon aber nicht abschrecken lassen. Das ist ganz einfach in Mathematik, es ist nur 1 minus 2 durch 2, also plus minus geteilt und mal. Das sollte jeder hinkriegen in der 12. Klasse. Und hier schauen wir uns jetzt die Abstände der Hybridisierungstemperaturen von doppelsträngigen DNA-Helices an. Das heißt also, wir schauen uns jetzt meinetwegen einen DNA-Strang des Menschen an und einen DNA-Strang des Schimpansen. Und der des Menschen hat eine Hybridisierungstemperatur von, ich sag jetzt mal, 83 Grad Celsius. Meistens nimmt man diesen Delta T50-Wert, das heißt also, wo die halbe maximale Hybridisierungstemperatur erreicht wird. In unserem Beispiel spielt das jetzt erstmal keine Rolle. Wir können auch sagen, dass wir die Delta T50-Temperatur nehmen. Die ist jetzt hier in dem Beispiel auf der Folie 4 83 Grad Celsius. Die des Schimpansen ist 81,37 Grad Celsius. Damit haben wir eine Differenz von 1,6 Grad Celsius. Das habe ich oben in der Matrize mal eingetragen. Und das können wir jetzt mit allen, ich sag jetzt mal, Affen machen. Ja. Und, oder Großaffen sind das ja hier an der Stelle. Wir haben jetzt hier Makaken und Bonobos mal ausgelassen. Und hier sehen wir deutliche Unterschiede. Wir haben zum Beispiel zwischen Mensch und Gorilla einen Unterschied von 2,27 und von Mensch zu Orang-Utan von 3,6. Das heißt also, man könnte jetzt schon mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich Mensch und Orang-Utan relativ weit voneinander entfernt sind. Wir werden auch sehen später, dass das auch der Fall ist. Aber jetzt schauen wir uns an, wie wir eben diesen Stammbaum hier erstellen. Wir nehmen uns jetzt erstmal den kleinsten Wert, den wir finden können. Das heißt, der kleinste Wert, den wir haben, ist zwischen Mensch und Schimpanse. Das heißt, hier sind die Hybridisierungstemperaturen sehr nah beieinander. Das deutet darauf hin, dass wir ähnlich viele Wasserstoffbrückenbindungen haben und dass wir wahrscheinlich ähnlich viel Anordnung der einzelnen Basenpaare haben. Und jetzt sagt man, okay, ich nehme diesen Wert und schreibe die beiden erstmal nebeneinander auf. So. Dafür würde ich euch jetzt bitten, dass ihr einmal die Doktdatei Stammbaumerstellung mathematisch herausnimmt und auf dieser Doktdatei Stammbaumerstellung mathematisch, dort findet ihr nämlich das eigentlich weitere Vorgehen. Und ihr seht da auch eine Anleitung, deshalb möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Im Endeffekt, was ihr macht, schreibt die ineinander, verbindet die mit dem Strich, teilt diesen Wert, den ihr da seht, als kleinsten durch 2 und das ist der Abstand. Den schreibt man ran, ihr könnt da auch sagen, ihr nehmt eine Einheit in Zentimetern meinetwegen oder in Millimetern, kann man auch machen. Hier an dem Beispiel wäre es jetzt 0,82. Man fasst als nächstes Schimpanse-Mensch als Gruppe zusammen und muss sich jetzt natürlich anschauen, wie hoch ist der Abstand zwischen Schimpanse und zwischen Mensch, zwischen Schimpanse-Mensch und Gorilla und fasst die beiden jetzt zusammen. Also man addiert den Abstand zwischen Schimpanse-Gorilla und Mensch-Gorilla. Teilt das durch 2, haben wir einen Durchschnitt. Und diesen Durchschnitt den schreibe ich jetzt genauso wieder ran. Das heißt also, ich nehme jetzt wieder Gorilla und Schimpanse Mensch als Gruppe, weil der Gorilla am nächsten wieder dran ist an den beiden. Im Vergleich zum Orang-Utan, der hat ja 3,59, der Gorilla hat 2,24. Schreibt das daran und muss jetzt einfach den Abstand beachten. Das heißt, zwischen Gorilla und also die Höhe zwischen Gorilla und der unteren Linie, die muss jetzt die Hälfte von diesen 2,24 sein, weil betrachten es ja wieder zwei Gruppen, wenn wir es so nehmen. Und der zwischen diesem Schimpansemensch unterem Strich und dem eigentlich unteren Strich zwischen Gorilla und der Gruppe Schimpansemensch, der ist jetzt die Differenz zwischen dem, was wir schon zwischen Mensch und Schimpanse haben und noch zu Gorilla. Das seht ihr an der Abbildung ganz gut. Schaut es euch an. Da steht alles drin. Dasselbe machen wir nochmal für Orang-Utan. Ihr habt den Stammbaum. Da will ich gar nicht so genau drauf eingehen. Die Doc-Datei ist da wirklich sehr gut. Wir sind jetzt auf Seite 5. Und worum ich euch jetzt bitten wollen würde, das möchte ich jetzt nicht unbedingt kontrollieren, ist, dass ihr euch einmal das Arbeitsblatt Evolution, Evolution als historisches Ereignis durchlest, Seite 320 beginnend bis Seite 321. Dort steht erklärt, wie man das mit molekularen Merkmalen machen kann. Das ist genauso, das ist sehr ähnlich. Und das wird meistens durch verschiedene Programme gemacht. Das ist jetzt erstmal an der Stelle gar nicht so wichtig, dass ihr das im Detail hinbekommt, aber dass ihr es versteht, das ist an der Stelle wichtig. Deshalb auch die Aufgabe 2. Die bitte auch hochladen bis Montag, 23.03., dass ich mir das einmal kurz durchlesen kann, euch vielleicht einen Kommentar dazu schreiben kann und fertig. Und danach erstellt ihr bitte einen Stammbaum zum Pferd, Zebra, Esel, Maultier. Diese Werte, die dort drin stehen, die habe ich mir ausgedacht. Das heißt, es sind keine Werte, die ich aus irgendeiner Datei oder irgendeiner Quelle seriös herausgefunden habe. Das wäre mir jetzt zu viel Arbeit gewesen, bin ich ganz ehrlich, sondern die habe ich mir ausgedacht. Zu Übungszwecken ist es aber durchaus verwendbar. Die Lösung dazu lade ich auch am 23.03. hoch, beziehungsweise stelle sie euch dann zur Verfügung. Dann könnt ihr nochmal sehen, wie ich da vorgegangen wäre und was am Ende rauskommen sollte. Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass ja jeder eine Übung auch abgibt. Wer das nicht macht, der bekommt natürlich keine schlechte Note oder sowas, aber ihr seid alt genug, ihr könnt das selber einschätzen, ob euch das was bringt oder nicht. Ich finde es sinnvoll, wenn man das einmal durchspielt und dann eventuell sich erst die eigentliche Lösung anguckt, ja, um es dann auch, um dann aus seinen Fehlern da vielleicht ein bisschen zu lernen. Gut, das ist so viel zum Podcast heute. Ich hoffe, die Sachen an sich waren einigermaßen klar. Ging jetzt doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, fast schon 20 Minuten. Ich versuche es jetzt kurz und knapp zu halten. Als Ausblick. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen Podcasts hochzuladen zu verschiedenen Fragen, wenn dann welche kommen. Die Tests, das sieht momentan so aus, dass ich ein paar schon angefangen habe. Ich versuche morgen alles fertigzustellen und euch dann am Wochenende zukommen zu lassen. Die Noten müssen wir rein theoretisch bis zum Sonntag eintragen. Das heißt, spätestens da bekommt ihr auch ein Feedback von mir. Und ich würde euch auch dann nochmal mitteilen, wie eure Note ist, und zwar per Mail. Dazu oder dafür würde ich euch bitten, dass ihr mir bitte eine E-Mail einfach schreibt mit ich möchte meine Note erfahren. Wer mir keine E-Mail schreibt, der bekommt von mir auch nicht die Note mitgeteilt und auch nicht die Testnote. Da gehe ich davon aus, dass er seine Endjahresnote dann so annimmt. Weil ich renne jetzt da jetzt keinen hinterher. Also ich finde es okay, wenn man das transparent mitteilt. Aber wer nicht dran denkt oder so, der braucht die anscheinend nicht so dringend zu wissen. Von daher würde ich mir dann ein bisschen Arbeit auch ersparen an der Stelle. Wenn natürlich alle jetzt sagen, sie wollen ihre Note im Einzelnen, dann mache ich das gerne, teile ich euch das gerne mit. Und ja, damit war es das heute. Vielleicht auch kurzes Feedback zum Podcast, ob irgendwas gestört hat. Ich habe das jetzt mit Kopfhörern aufgenommen. Ich hoffe, das ging trotzdem vom Ton. Und genau, dann schreiben wir eventuell die Tage oder hören voneinander. Falls ihr Fragen habt, fragt. Ich gucke regelmäßig rein, auch ins E-Mail-Postfach, immer am Morgen, am Mittag und am Abend. Und die Antwort sollte dann relativ zügig eigentlich zurückkommen, spätestens 12 Stunden, nachdem ihr mir geschrieben habt. Tschüssi.